Und hier kommt der Give & Go Basketball Podcast. Wunderschönen guten Morgen alle Mann beisammen. Give & Go, der Basketball-Podcast, heute mit einem Playoff-Special. Die erste Runde oder die ersten paar Spiele der Playoffs sind endlich in Sack und Tüten. Grund genug für uns, einfach mal die Spiele Revue passieren lassen, gucken, welche Serien sind am interessantesten, wo sind die größten Überraschungen und all diese schönen Fragen, die man sich sonst so zum Anfang der Playoffs stellt. Wir haben heute gleich einen Dreier-Call und zwar habe ich auf der Leitung Marcel Lubasch, unser Co-Host von Give & Go Basketball und Janis Schäfer, @KurzzeitBBL, Basketball-Experte ebenfalls. Und ich, meine Wenigkeit, Ingo Lewin, bin natürlich auch am Start. Hey Jungs, wie geht's?
Hey. Moin, alles gut, danke.
Nicht schlecht. So, ihr habt gestern alle das Spiel Bayern gegen Frankfurt gesehen?
Ja.
Kann man sagen, dass das bis jetzt die größte Überraschung in den Playoffs war?
Das Spiel Alba gegen Oldenburg, auf jeden Fall beide sehr überraschend. Dass Frankfurt ohne Joe Vogtmann gewonnen hat, war natürlich nicht unbedingt abzusehen, aber dass Oldenburg Alba über 38 Minuten dominieren würde, auch nicht unbedingt. Deswegen würde ich beide ganz oben einreihen, auf jeden Fall.
Ich denke auch, dass die Serie Oldenburg und gegen Alba Berlin, das ist schon... Damit hätte ich nicht gerechnet, dass Oldenburg Alba so viel abverlangt. Ich habe das ein bisschen eindeutiger gesehen. Ich habe da auch im Vorfeld schon gesagt, dass ich glaube, dass es ein ziemlich deutlicher Sieg wird für Alba Berlin, zumindest zu Hause. War ich schon sehr überrascht, wie viel Kraft Alba doch lassen musste gegen Oldenburg. Ja, das Spiel gestern Frankfurt-Bayern. Wir haben das schon vorher mit dem Thiago in dem Podcast diskutiert, wie weit Frankfurt gegen Bayern kommen könnte. Und er sagte, dass wenn Bayern einen schlechten Tag hat, dann kann Frankfurt das ausnutzen. Das haben wir gestern gesehen. Das war absolut der Wahnsinn, was Frankfurt da den Bayern da geboten hat.
Okay, na dann lass uns erstmal bei der Serie Bayern, Alba gegen Oldenburg. Weil, ja, Janis, du hast eigentlich recht. Also für mich war es eigentlich genauso eine Riesenüberraschung. Hätte ich so nicht mit gerechnet. Ich habe mich ja am Anfang der Serie ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es geht 3-0 raus. Nicht unbedingt, weil ich 100% davon überzeugt war, aber weil ich der Meinung war, dass wenn eine Serie das Potenzial von 3-0 hat, dann ist es die, die am wahrscheinlichsten ist. Mittlerweile bin ich ziemlich überzeugt, dass es wahrscheinlich eher die Bamberg-Serie werden wird. Dass die Art und Weise, wie Oldenburg in Berlin gespielt hat, war ziemlich beeindruckend. Aber ich fand, was eigentlich noch beeindruckender war, und zwar im negativen Sinne, war, wie Alba gegen Oldenburg gespielt hat. 52% Trefferquote zulassen. Ich weiß nicht, wann es in dieser Saison schon einmal passiert ist. Man hat versucht, megamäßig aggressiv defensiv zu spielen, aber ziemlich unclever. Ja, aggressiv, das ist ja eigentlich immer so eine Geschichte. Denkt halt jeder, oh, aggressive Defense ist automatisch gut. Aber man kann auch aggressiv dumm spielen. Ja, und wenn man über 40 Minuten lang presst, okay, es waren nicht 40 Minuten, aber wenn man einen Großteil des Spiels presst und gefühlt 100 Mal überlaufen wird und jedes Mal offene Korbleger zulässt oder Penetration und offene Dreier, muss man sich auch irgendwann schon mal die Frage stellen, ob die Taktik wirklich so noch Erfolg hat. Ja, und Oldenburg war extrem gut darauf eingestellt. Die wussten, okay, Alba wird definitiv in der Pick-and-Roll-Verteidigung, werden die hard hatchen, die werden alle rauskommen. Das heißt, wenn wir clever spielen, ja, und die Penetration hinbekommen, werden wir immer im Angriff im Halbfeld eine kleine Überzahl haben und wir können auf die offenen Dreierschützen rauspassen. Genauso haben die wahrscheinlich damit gerechnet, dass Alba viel pressen wird und haben eiskalt die Sache ausgenutzt und haben halt sehr, sehr viele offene Fastbreak-Punkte hinbekommen. Und eine dritte Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass Alba halt extrem versucht, die Passwege dicht zu machen. Also immer, wenn jetzt ein Flügelspieler von der Baseline hochkommt, um den Pass entgegenzunehmen, ja, kann halt natürlich der Verteidiger hinterher rennen, trailen sozusagen, oder er kann versuchen, davor zu bleiben, die Hand davor zu halten, sodass er den Ball nicht kriegt. Was Oldenburg häufig gemacht hat, die sind einfach stehen geblieben und sind in Backdoor gegangen. Und jedes Mal stand dann hinten die halbe Alba-Defense offen wie ein Scheunentor. Ja, dann musste die Help-Defense kommen, Kickout-Pass nach draußen, Dreier aus der Ecke. Also das super eingestellt von Drijančić, und aber ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen schwach, wie Alba das ganze Spiel darauf reagiert hat. Was sagst du aus Oldenburger Sicht dazu?
Naja, erstmal denke ich, dass man mit der Leistung sehr zufrieden sein kann. Gerade Drijančić, der nun wirklich gar keine Erfahrung hat, wenn es um BBL-Playoffs geht, das Team so gut einzustellen, dass man wirklich in Berlin so lange so gut mitspielen kann, verdient sicherlich Respekt. Auf der anderen Seite kann man sich eben auch nichts davon kaufen. Ich meine, du kannst Alba 38 Minuten dominieren, wie ich gerade sagte. Dominieren war es vielleicht nicht, aber es war ja eigentlich ein sicher geglaubter Sieg. Und wenn du es dann aber in den letzten 2 Minuten so wegwirfst, wie Oldenburg das getan hat, und da war Alba Stephens natürlich ein großer Faktor, aber auch Unkonzentriertheit der Oldenburger, dann bringt dir das alles nichts. Und dann stehst du jetzt trotzdem mit einem 0-1 da.
Wär's zum Sieg von Oldenburg gekommen, hätte ich auch ganz klar gesagt, dass es ein Coaching-Fehler ist, weil ich denke, weil zumindest Coaching-Fehler von Sascha Obradovic, weil ich denke, ich bin auch bei Ingo. Ich denke, du kannst spätestens in der Halbzeit hätte man sehen müssen, hätte man in der Verteidigung einige Sachen ändern müssen, gerade was du angesprochen hast, das Pressing. Alba hat ganz hart gepresst, die Gegenspieler schon in der gegnerischen Hälfte aufgenommen. Aber dann kam immer Chris Kramer und Ricky Paulding und Julius Jenkins, die Abwehr schnell überspielt haben, und dann war immer der freie Schütze in der Ecke zu finden. Und spätestens in der Halbzeit hätte man da schon was ändern müssen. Es hat sich aber nichts geändert, es ging weiter so. Alba ist eigentlich quasi ins offene Messer reingelaufen und hat sich dadurch quasi selber gekillt. Und das ist eigentlich der Sieg. Alba ist eigentlich nur zu verdanken, dass man in den letzten Minuten den Casper Ware gut im Griff hatte, dass Casper Ware viele Turnover produziert hat und man so noch in den eigenen Reihen einen Alex Renfro hatte, der einen überragenden Tag hatte. Ansonsten, wenn das Spiel verloren gegangen wäre, dann denke ich mal schon, wäre das ein Coaching-Fehler gewesen von Sascha Obradovic. Dann hätte er sich die Niederlage an den Hut stecken können.
So könnte man jetzt natürlich von einem Coaching-Fehler von Drijančić sprechen. Der hat faulen lassen mit 18 Sekunden auf der Uhr. Und
Jo. Das ist eine Sache, die ich nicht 91, verstanden 91 habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich meine, wenn es gut geht, so bist du der Held, so siehst du halt irgendwie schlecht aus, keine Frage. Aber zu dem Pressing nochmal, natürlich hatte das großen Anteil daran, dass Oldenburg 50% seiner Dreier getroffen hat. Ich denke, das war auch das eine Spiel, in dem Alba das zugelassen hat. Das wird diese Serie höchstwahrscheinlich nicht nochmal vorkommen. Auf der anderen Seite war es eben genau dieses aggressive Pressen und Trappen, das in den letzten 2 Minuten das Spiel gedreht hat. So ein Akeem Bagas, Alex Renfro, wie die ballführenden Oldenburger unter Druck gesetzt haben, war der entscheidende Faktor am Schluss. Und natürlich der Dreier von Renfro, die Jump-Ball-Situation, ist einfach vieles zusammengekommen. Aber letztendlich das, was 38 Minuten irgendwie Oldenburg freie Würfe beschert hat, war in den letzten 2 Minuten genau das, was Oldenburg das Genick gebrochen hat. Von daher kann man natürlich unterm Strich dennoch sagen, dass es letztendlich den Sieg gebracht hat, würde ich sagen.
Ja, also es ist interessant, gerade halt in den letzten 2 Minuten, wie du es ansprichst, da hat sich wirklich das Blatt komplett gedreht. Aber auch ich fand die Spielweise, ja, während Alba im Prinzip halt 38 Minuten oder 37 Minuten hat versucht hat, das Spiel zu organisieren, haben sie einfach in den letzten 3 Minuten das Spiel einfach gespielt, ja, Renfro den Ball geben und mach mal. Und es ist was Gutes bei rausgekommen. Während Oldenburg, die haben 37 Minuten lang gespielt und haben versucht, in den letzten 3 Minuten das Spiel zu organisieren bzw. zu verwalten. Ja, sie haben fast freiwillig so ein bisschen auch die Pace aus dem Spiel genommen. Und das ist natürlich dann gegen so eine harte, ja, pressende Defense dann schon ein Killer. Ja, während du halt natürlich in den ersten 37 Minuten, auch wenn der Ball halt beispielsweise mal zu einem Smulders gekommen ist, weil Alba vorne gepresst hat und die mussten den Ball, und Oldenburg musste den Ball schnell loswerden, Smulders hat einfach gedribbelt. Ja, das ist nicht so, dass man sagt, oh, ich muss jetzt hier stehen bleiben und warten, bis wieder ein Kleiner kommt, mir den Ball abnimmt und wir ein ruhiges Setplay aufziehen. die haben einfach gesagt, okay, jetzt haben wir hier den Vorteil, ist egal, auch wenn er einfach mal ein Großer den Ball hat, wir dribbeln nach vorne und wir nutzen die Überzahl aus und kreieren irgendwas. Und das ist natürlich eine Sache, die in den letzten 3 Minuten, klar, man hatte auch 10 Punkte Vorsprung, man möchte natürlich die Uhr runterspielen, aber ja, unterm Strich ist es Oldenburg schon ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich würde mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn sie einfach weiter so gespielt hätten, ja, und einfach auf Punkte gegangen wären, hätten sie es wahrscheinlich sogar gewonnen. Aber ich kann natürlich verstehen, das würde dir jeder Coach sagen, dass man am Ende des Spiels, wenn man führt, die Anzahl der Possessions versucht zu minimieren, ja, indem man die Uhr runterspielt. Aber okay, das ist halt genau das, was Oldenburg letztendlich das Genick gebrochen hat, weil gegen eine Halbfeld-Defense von Alba anzurennen, ist immer schwierig. Ja, du hast natürlich, die hatten Vorteil, wenn sie aus der Bewegung heraus, aus der Überzahl heraus, die durch Albers Pressen generiert wurde, wenn sie da angreifen konnten, hatten sie eigentlich immer gute Würfe. Im Halbfeld war das teilweise ein bisschen schwieriger und naja, aber ich glaube, man kann auch einfach nicht unterschätzen die Heldentaten von sowohl Cliff Hammonds als auch Alex Renfro. Ja, ich meine, Renfro wurde natürlich zum Spieler des Spiels gekürt und er war meines Erachtens auch einfach eine Granate. Es war eines der besten individuellen Spiele, die ich jemals gesehen habe von einer Person. Großartig. Also ich meine, er hat die wichtigen Würfe getroffen, er hat die Energie gegeben, er hat die Steals geholt. Großartig. Aber genauso muss man eigentlich sagen, und es ging an dem Arm vielleicht auch ein bisschen runter, war Cliff Hammonds genau so jemand, der dem Spiel eigentlich den Stempel aufgedrückt hat. Die Defense zu Casper Ware am Ende, der Chase-Down-Blocking, Jenkins, das sind alles so ein bisschen Momentum-Changer, wo auch die Alba-Spieler und die Alba-Fans gemerkt haben, okay, hier geht vielleicht doch noch was.
Ja, und wer da aber auch noch reingehört, ist Akeem Vargas. Ich glaube, der Alexander Sivanovic von der Berliner Zeitung hat das angesprochen. Ich weiß nicht genau, wie viel er gespielt hat. Es werden nicht mehr als 10 Minuten gewesen sein. Und davon aber 5 sehr wichtige gegen Ende, als er wirklich Casper Ware dauerhaft unter Druck gesetzt hat.
9 Minuten waren es.
9 Minuten, ja.
Und ich glaube, gefühlt waren es auch die 9 Minuten komplett im letzten Viertel.
Genau. So, seine Defense hat Alba schon extrem viel Momentum gegeben. So wirkt es zumindest in der Halle.
Ja, zumindest hatte ich das Gefühl, dass mit der Einwechslung von Akeem Vargas, dass da ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Spannung in die Defense kam. Und man hat sofort gesehen beim Ballvortrag wie Casper Ware. Ich saß ja im Pressebereich vorne und da kam Casper Ware, hat ein ums andere Mal geflucht und gemeckert. Und wenn Akeem die Hand dazwischen hatte, dann kam halt von ihm wieder ein dummer Spruch oder ein. Da auch mal der Blick zum Schiedsrichter, wo er meinte, hey, mach irgendwas, lass mir den Typ vom Hals, der geht mir richtig auf den Sack. Und das hat sich dann auch ausgezahlt, als dann Oldenburg angefangen hat, so ein bisschen zu schwimmen. Wie du gerade sagtest, ich glaube, das kann man auch schon so ein bisschen Akeem in die Schuhe schieben, dass da Oldenburg ein bisschen ins Wanken geriet.
Interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich am Spielfeld gesessen hatte, ich habe mir so innerlich so ein bisschen gedacht, ich meine, wir hatten ja vorher schon mal die Diskussion, okay, wer ist nicht vielleicht Akeem Vargas oder der beste Verteidiger von Alba? Hat Cliff Hammonds wirklich den Defensive Player of the Year in Anführungsstrichen verdient? Natürlich hat er ihn verdient, er ist ein großartiger Verteidiger und so weiter halt, aber ist nicht vielleicht sogar Vargas der bessere individuelle Verteidiger, auch wenn er wahrscheinlich nicht genug Minuten hat? In dem Spiel hatte ich gedacht, eindeutig, okay, Hammonds hat sich die Krone auch von den letzten Zweiflern sozusagen zurückerobert. Gerade in, ich glaube, Vargas hatte schon, ich glaube, im zweiten oder dritten Viertel hat er auch schon einen Einsatz gehabt. Und da sind mir 1, 2 Szenen im Hinterkopf geblieben, wo halt schon Ware an ihm vorbeigezogen ist. Also ein richtig klassischer Blow-by. Raus auf den offenen Dreier eingenetzt und da dachte ich mir, okay, klar, On-Ball-Defense ist eine richtige Klette. Aber ich sag mal so ein bisschen Positionsdefense, da sieht man schon immer noch einige Defizite. Und auch manchmal, ja, weil er halt sehr aggressiv auf den Passwegen steht, ist er anfällig dafür, auch mal einen Backdoor-Cut sich einzufangen. Ja, wenn halt der Angreifer, der tut so, als wenn er nach oben kommt, um den Ball zu holen, bleibt einfach stehen und rennt in die andere Richtung, dass er da immer ein bisschen anfällig ist. Okay, das waren jetzt vielleicht 1, 2 Situationen. Ja, also im Großen und Ganzen ist er natürlich immer noch ein großartiger Verteidiger. Aber in den letzten 3 Minuten gehe ich euch vollkommen recht, da wo das Spiel langsamer geworden ist, ja, wo Oldenburg halt nicht mehr Full Speed gespielt hat, sondern gesagt hat, okay, jetzt hier Halbfeld, wir müssen die Uhr runterspielen. Das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für jemanden wie Akeem Vargas, der der Kasper Ware da wirklich das Leben zur Hölle gemacht hat. Ja. Aber wie geht's weiter in der Serie? Geht ihr davon aus, dass wir jetzt wirklich Anpassungen im Defensivschema von Alba sehen werden heute Abend im Spiel in Oldenburg?
Also ich kann es nicht genau sagen. Ich bin mir ziemlich unsicher. Ich finde es stark, dass Oldenburg durch Drijančić zu seinen alten Stärken zurückgefunden hat. War das Spiel doch unter Machowski ziemlich langsam und man hat versucht, so ein bisschen Setplay zu spielen und ein bisschen langsamer zu spielen. Hat jetzt Drijančić wieder den alten Oldenburger Spielstil schnell über Kramer. Ich glaube, Kramer hat 40 Minuten lang ist jeden Fastbreak mitgelaufen, gefühlt. Wie es jetzt in dem Heimspiel von Oldenburg aussehen wird, kann ich schlecht einschätzen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Alba wieder presst und wieder voll drauf geht. Ob es diesmal klappt, kann ich nicht sagen. Das kann ich schwer einschätzen. Also ich glaube auch, dass Oldenburg vielleicht da einige Änderungen vornehmen wird, was die Defense angeht. Ich bin gespannt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich gebe weiter an Jannis.
Naja, also ich denke, dass Alba auf jeden Fall Veränderungen vornehmen wird. Das wird Obradovic nicht gefallen haben, was er da gesehen hat in dem Spiel. Oldenburg hingegen hat vielleicht nicht so viele Optionen offensiv, um sein Spiel umzustellen. Ich denke, bei denen wird es ja ähnlich laufen, gerade nachdem jetzt Moritz Stucky raus ist, definitiv. Und Philipp Neumann wahrscheinlich auch. Wird die Rotation sehr kurz sein, ist die Frage, ob man wieder 25 so starke Minuten von Robin Smulders erwarten kann. Das wäre dann doch überraschend. Und ich denke, dass es für Oldenburg darauf ankommen wird, genügend Punkte zu machen und ob die das wirklich hinkriegen, da bin ich mir nicht so sicher. Und das habe ich auch, ich habe es auch direkt nach dem Spiel gedacht. So, ich war mir nicht so sicher, ob das jetzt Oldenburgs eine Chance war, diese Serie offen zu gestalten, das Spiel zu klauen und dann wirklich Alba zum Nachdenken zu bringen oder ob das tatsächlich jetzt eine sehr offene Serie werden könnte, indem Oldenburg heute ausgleicht, bis dann am Freitag zurück nach Berlin geht und die tatsächlich wie ursprünglich von mir antizipiert über 5 Spiele geht. Also könnte ein sehr deutlicher Alba-Sieg werden, könnte ein Oldenburg-Sieg werden. Ich sehe das irgendwie, ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
Ja, wahrscheinlich können wir uns auf ein 3-1 einigen, oder? Das ist dann so ein bisschen in der Mitte zwischen meinem 3-0 und deinem 3-2.
Würde ich auch nicht mitgehen. Also irgendwie ist das so ein bisschen schwammig gerade, die Serie. Also man sagt, Alba, zweiter Platz, haben eine super Saison gespielt in der Euroleague, Oldenburg hat so ein bisschen Probleme. Dann ist man so ein bisschen gezwungen, daraus zu assoziieren, okay, Oldenburg hatte Probleme, Alba hat stark gespielt, das wird jetzt ein 3-0, okay, aus Sympathie zu Oldenburg sagen wir mal 3-1. Dann spielt Oldenburg so ein Spiel wie jetzt das vergangene Spiel, dann sagst du immer, ja, 3-1 kommt hin. Also ich würde es den Oldenburgern auch zutrauen, dass sie ein 3-2 machen. Und ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass Oldenburg das Spiel sogar ganz gestaltet und die Serie klaut.
Es ist auf jeden Fall eine Serie, die interessanter, zumindest aus meiner Sicht, interessanter zu werden wird, was für ein blödes Deutsch. Also interessanter werden wird, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Ja, und da wird sich dann noch einfach zeigen, also man sagt ja immer so schön, reguläre Saison ist Damespielen und Playoffs ist Schachspielen. Ja. Also sozusagen in der regulären Saison gewinnen ja Spieler die Spiele und in den Playoffs sind es die Coaches. Und da bin ich halt wirklich, wirklich mal gespannt, welche Anpassungen da erstens von Spiel zu Spiel und zweitens auch während des Spiels, welche Anpassungen da die Coaches vornehmen. Und nun ja, Obradovic ist Coach of the Year geworden und in den Playoffs wird sich zeigen.
Jetzt muss er es beweisen.
Genau. Das ist eigentlich auch komisch, warum halt denn so ein Titel ausgerechnet in der regulären Saison vergeben wird, während doch eigentlich viel mehr in den Playoffs es gerechtfertigt wäre. Aber gut, egal. Lass uns zu den anderen Serien kommen. Wir hatten vorhin schon München in Frankfurt angesprochen. Die Serie, die viele, als mich inklusive, als sehr, sehr eng betrachtet hatten, 3-2, 2-3, waren immer so ein bisschen die Tipps. Als jetzt Joe Vogtmann ausgefallen ist, haben halt viele gedacht, okay, das war's jetzt. Besonders, wenn man sich die zweite Halbzeit in Spiel 1 angeguckt hat, wo im Prinzip relativ wenig ging bei Frankfurt. Während in der ersten Halbzeit der Ball gut gelaufen ist, eigentlich alle 5 Spieler so ein bisschen involviert waren im Angriff, die Bälle oder Touches hatten, war doch in der zweiten Halbzeit ging doch fast eigentlich alles über die Guards, Sean Armand, Justin Corps, Quantus Robertson haben im Prinzip gefühlt 50-60% der Angriffe abgeschlossen und das ging, wie man eigentlich vorhersehen konnte, dann auch ziemlich stark in die Hose. Und nun kam dieses Bombenspiel in Frankfurt gestern, wo Frankfurt 90 Punkte den Bayern eingeschenkt hat. Was kann man aus dieser Serie machen? Ich sag mal, warum lässt Pesic Ibihi 10 Minuten spielen? Warum spielt Jagler 15 Minuten? Warum spielt Benzing?
Ich denke, dass du, ich würde ja gerne mal auf das erste Spiel zurückkommen. Also, das war schon nach der Verletzung von Joe Vogtmann, war es schon sehr schwierig für Frankfurt da, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Gerade auf den großen Positionen hatten Danilo Bartel und Dornekamp und Morrison erhebliche Probleme. Auf der anderen Seite hat es Bayern aber auch nicht geschafft, sich irgendwie abzusetzen. Also Frankfurt war immer dran. Das Spiel hat sich erst in den letzten Minuten entschieden. Also dann wurde dann so richtig entschieden, als dann Bayern angefangen hat, die Dreier zu treffen. Umso spannender ist jetzt zu sehen, dass sie trotz Joe Vogtmann, also ich habe auch gesagt, ohne Vogtmann wird Frankfurt da nichts reißen können, bin ich der Meinung. Sie haben es doch geschafft, hatten den schlechten Tag von Bayern sehr stark ausgenutzt. Warum jetzt Jagler und Ibihi und so Spieler wie Benzing so lange gespielt haben, ich weiß nicht, vielleicht was hatte Pesic da eine Eingebung oder hat er gedacht, der hat jetzt einen guten Tag, den muss ich jetzt mal bringen, weiß ich nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass die Verletzung von Vogtmann zu schwer wiegt und dass Bayern sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wird.
Ich kann schnell mal die Minuten durchsagen. Also Benzing, 17 Minuten 41. Ja. Schafazik 20 Minuten 35. Wir haben Ibi 12 Minuten 45, auch deutlich über seinem Saisonschnitt. Wir haben Jagler nur bei 12 47. Der hat aber allerdings im Schnitt, also zusammen mit dem ersten Spiel ungefähr, ist er bei 15 Minuten. Das ist auch deutlich über seinem Saisonschnitt.
Aber dass Jagler für ein gutes Spiel immer zu haben ist, das haben wir letztes Jahr in Berlin gesehen.
Genau, also Jagler will ich jetzt hier vielleicht ein bisschen ausnehmen, aber es ist trotzdem schon komisch, warum ausgerechnet die Leute, die in der regulären Saison weniger Spielzeit haben, jetzt ausgerechnet in den Playoffs mehr Spielzeit
bekommen. Ja, es ist jetzt halt so ein Playoff-Team wie Bayern, die haben eine sehr tiefe Bank und ich glaube nicht, dass ein EP geholt wurde irgendwann mal, damit er auf der Bank sitzt und den Platz warm hält, falls jemand wieder rauf muss, sondern ich denke schon, also er war mal einer der besten Center Deutschlands und ist vielleicht auch noch ein guter Center, zumindest ein brauchbarer. Und ich denke, dass man dadurch schon bei seinen Spielern wie Bryant Stavanovic mal eine Pause gönnen kann und ein Ibi bringen kann. Also die wurden ja nicht umsonst geholt. Und das ist ja gerade das Konzept der Bayern, dass man einen großen Kader hat, um in einer Situation reagieren zu können und auch mal Spieler eine Pause geben zu können. Und dann spielen halt auch mal Spieler wie Ibi, die halt in der regulären Saison halt nicht gespielt haben.
Aber come on, ich sag mal, also gerade die Playoffs, da ist doch eben nicht mehr die Zeit für irgendwelche Experimente. Ja, alle Trainer kürzen ihre Rotation, weil man sagt, okay, ja, ich hatte jetzt 34 Spiele Zeit, um rauszufinden, welche Spieler können wirklich spielen und die lasse ich dann in den Playoffs spielen. Ja, ich habe hier vielleicht meine 8er, 9er Rotation, vielleicht 10er, je nachdem, wie anstrengend meine Saison war und wie tief meine Bank ist. Aber ich finde es schon extrem krass, dass jetzt nicht nur an einem Beispiel, sondern dass jetzt an 3, 4 Spielern plötzlich ein kompletter Umschwung zu sehen ist, ja, die halt in der regulären Saison überhaupt nicht gespielt haben und jetzt plötzlich in den Playoffs Spielzeit kriegen, die sie sich ja eigentlich nicht verdient haben in der regulären Saison. Aber finde ich schon sehr komisch und das Ergebnis, zumindest in Spiel 2, hat auch eindeutig eine eindeutige Sprache gesprochen. Also defensiv war so eine Line-Up, wo halt ein Benzing, ein Ibihi, ein Jagler und so weiter auf dem Platz gestanden haben, die wurden gekillt von Frankfurt, gekillt.
Aber man muss auch sagen, dass Bayern im Spiel schon erhebliche Probleme hatte und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Pesic versucht hat, da irgendwelche Änderungen vorzunehmen, indem er halt Spieler wie Ibihi oder wie Jagler oder Benzing gebracht hat, um da vielleicht dem Spiel einen anderen Fluss zu geben. Ob es jetzt, dass es nichts gebracht hat, sehen wir jetzt. Aber ich denke, dass Pesic schon da irgendwie einen Hintergedanken hatte, warum er jetzt welchen Spieler gebracht hat, zu welcher Minute. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwelche Coaching-Fehler waren oder.
Ja. Also ich war auch etwas erstaunt, ob Robin Benzings Minuten gestern, dann habe ich geguckt und die 17:41, die er gestern gespielt hat, sind exakt sein Saisonschnitt. Da war ich etwas überrascht, das war mir so nicht bewusst. Ich dachte, er hätte tatsächlich auch ein bisschen weniger. Na klar, wird in den Playoffs die Rotation kürzer und Robin Benzing wird dem als erstes zu Opfer fallen. Eigentlich deswegen sind die 17,41 immer noch viel, aber jetzt auch nicht so stark abweichend von dem, was er in der regulären Saison gespielt hat. Bei Jagler würde ich sagen, so Jagler hat die letzten Minuten gespielt und in der ersten Halbzeit, und ich finde, sein Stint in der ersten Halbzeit war gar nicht schlecht, so, da hätte ich ihn sogar länger auf dem Feld gelassen, weil er irgendwie 2-3 Dreier getroffen hat. So, der bringt immer sehr starkes Offensiv-Rebounding. Von Jagler war ich gestern eigentlich eher positiv überrascht, muss ich sagen. Ibihi, da teile ich die Meinung, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Was ich aber denke, und das hat Svetislav Pesic gestern, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es bei Telekom Basketball gesehen habe oder irgendwo gelesen, er sagte, dass Frankfurt den Ausfall von Johannes Vogtmann jetzt in diesem Einspiel kompensieren könnte, aber über die Serie gesehen Schwierigkeiten haben wird. Und wenn man jetzt auf die Minutenverteilung der Frankfurter guckt, da haben die Guards, Armand, Korps, Robertson, die spielen alle weit jenseits der 30 Minuten. Wenn man auf die Münchner Rotation guckt, da war Taylor gestern mit 28 Minuten der mit Abstand am längsten auf dem Feld gestanden hat. So, und die anderen sind unter den 25. Und wenn jetzt Passage dachte, okay, schenken wir eben das Spiel in Frankfurt ab, dann haben wir Donnerstag, also morgen, immer noch die frischeren Beine. Und so gesehen macht er vielleicht bewusst, teilt er die Minuten vielleicht bewusst unter all den Spielern, die er auf der Bank hat, die ja durchaus in anderen BBL-Teams auch starten könnten. Er teilt er die Minuten bewusst auf, um dann eben auf die volle Länge der Serie den gewissen Vorteil noch zu haben. So gesehen, finde ich, ergibt es schon Sinn, was er macht.
So Abnutzungsschlachttheorie quasi.
Genau. Und also gerade in Kops, der für das Spiel der Frankfurter ja extrem wichtig ist, wenn du den müde machst über 2-3 Spiele, so, dann kann er nicht jeden zweiten Tag 38 Minuten spielen. Das
richtig. Also, weil wir vorhin gerade von Robin Benzing gesprochen haben, ich habe mal gerade die Stats aufgerufen vom Spiel gestern. 17 Minuten, wie schon angesprochen, 17,41. 0 von 1 aus dem Feld, für sage und schreibe 0 Punkte. Ja. 0 von 2 von der Freiwurflinie. Also er hat quasi einen Feldwurf genommen. Ja. Genommen. Also ich glaube, wenn ich fast 18 Minuten auf dem BBL-Spielfeld stehen würde, ich würde die Murmel einfach mal raufhauen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich mehr Wurfversuch als Robin Benzing. Er wäre wahrscheinlich auch gleich auf die Bank gelandet. Kein Problem. Ja. Aber come on, man.
Aber du hattest BBL-Minuten.
Der Scorer gehen hier. Ja. 18 Minuten. Ein Wurf. Es geht gar nicht. 2 Rebounds. Also, naja. Also, meine Theorie war so ein bisschen, habe ich auch gestern noch getwittert, Pesic hat ja in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung ziemlich eindeutig ein paar Leute an den Pranger gestellt. Vor allem die jungen Deutschen, und sagt, die deutschen Spieler, die sind zu satt, die verbessern sich nicht mehr, die ruhen sich ein bisschen auf ihren Lorbeeren aus, was natürlich auch nicht riesen verwunderlich ist, wenn man sie mit riesen Verträgen ausstattet, ja, und ihre Jobsicherheit ist, oder ihr Job ist quasi garantiert durch die deutschen Quote. Das ist nun mal eine Sache, die so passiert, ja. Und eindeutig waren natürlich angesprochen Kollegen Benzing, Schafazik, Itbi und so weiter. Und vielleicht hat er gedacht, okay, jetzt stelle ich es öffentlich an Pranger, nun muss ich ihnen aber auch die Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Ja, und hat halt dann Spielen 1 und 2 die Jungs einfach mehr spielen lassen, um zu sehen, wer wird sich wirklich den Arsch aufreißen. Wer will mir jetzt zeigen, ja, dass diese Anschuldigungen nicht gerechtfertigt sind. Gut möglich, dass jetzt, wo die Serie wirklich in die entscheidende Phase geht, dass er sagt, okay, screw it, ja, ich habe gesehen, wer kann und wer nicht kann, und dass er jetzt zur wirklichen Line-Up zurückkehrt. Ich denke eigentlich, dass wir mehr in den nächsten Spielen Vasilij Micic sehen werden und auch wieder mehr ein Steamert, der für mich in den letzten Spielen eigentlich in den wenigen Minuten, die er gespielt hat, gar nicht schlecht gespielt hat. Im ersten Spiel waren es, glaube ich, 5 oder 6 Minuten, hat 7 Punkte gemacht, ordentlich Rebounds geholt, und war eigentlich sehr verwunderlich, dass seiner zweiten Halbzeit ein Itbi so viel gespielt hat. Ich denke, wenn Pesic wirklich danach geht, wer sind meine besten Spieler und welche Spieler gewinnen mir das Spiel, dann würde er mit Micic, mit Taylor, mit Jedovic, Steemage und also eine Frontcourt-Rotation von Steemage, Bryant und wahrscheinlich Jagler, Savanovic spielen. Zipser wahrscheinlich auch noch. Also auf jeden Fall Leute, die Größe haben. Ja, also ich würde schon gerne über längere Strecken sehen, wie ein Micic beispielsweise die Kreise eines Krops einschenken kann. Klar, er ist nicht so schnell, aber er hat auf jeden Fall, ich glaube, 6-7 Zentimeter Größe und auch viel größere Spannweite. Ich denke, wenn du über 30 Minuten oder wie auch immer mit einem großen Vorteil so auf die Frankfurter eingehen kannst, denke ich, wird man die über kurz oder lang schon brechen können. Also für mich wird wirklich interessant zu sein, welche Lineups ab Spiel 3 auflaufen werden.
Naja, und gleichzeitig ist Passage sicher mit seinen Gedanken auch schon im Halbfinale. Ich sage nicht, dass er die Serie auf die leichte Schulter nimmt, überhaupt nicht. Aber ich denke, dass gerade in den ersten beiden Spielen er vielleicht auch ein bisschen experimentieren wollte und gerade den Bankspielern ein bisschen Zeit geben wollte, um dann eben mit einem breiter aufgestellten Team, eventuell Alba, vielleicht Oldenburg, im Halbfinale ein bisschen mehr entgegenzusetzen zu haben. Ich denke, dass da durchaus eine gewisse Weitsicht auch in seinen Planungen eine Rolle spielt.
Gut möglich. Lass uns doch mal ein, zwei Sachen zu Frankfurt sagen, weil wir können natürlich nicht die Serie nur besprechen und über die Unzulänglichkeiten der Bayern sprechen, oder zumindest im letzten Spiel jedenfalls, ohne auch gleichzeitig zu sagen, wie stark Frankfurt eigentlich gespielt hat. Ja, ohne Joe Vogtmann, ich fand Johannes Richter, die Minuten, die er gespielt hat, waren sehr gut. Ja, er hat teilweise gegen John Bryan verteidigt. Da ist eine coole Zeitlupe gewesen, wo so ein Possession, wo sie dann auch noch gedoppelt haben, Bryan, wo er walzt sich da sozusagen zum Korb, macht natürlich die Punkte noch, aber man sieht sozusagen in Zeitlupe, wie die Körper da aufeinander prallen und dieser riesen Gewichtsunterschied und Kraftunterschied und wie der junge Richter halt steht und eigentlich gut seinen Boden verteidigt. Aber gut, am Ende war es ein guter Shot und bessere Offense schlägt bessere Defense an jedem Tag. Aber ich muss schon sagen, dafür, dass eigentlich so jemand wie ein Vogtmann einfach ausfällt, haben die Frankfurter es geschafft, das ziemlich gut zu kompensieren. Und da kommt einfach mal jemand aus der zweiten Reihe, so ein Johannes Richter, und füllt die Rolle super aus. Also muss man auch einfach mal Respekt zollen. Und es ist jetzt nicht nur, dass die Kollegen Korps und Robertson die einzig Verantwortlichen dafür waren, dass Frankfurt so ein starkes Spiel 2 abgeliefert hat, sondern auch einfach die Rollenspieler, die gesagt haben, okay, müssen wir eben hier ein bisschen step up our game.
Also ich finde, ein wichtiger Faktor oder einer der Gründe, warum Frankfurt das Spiel so gestalten konnte, wie es jetzt ausgegangen ist, war für mich Mike Morrison. 18 Minuten gespielt, hat 14 Punkte gemacht, 4 Rebounds geholt und hatte noch 2 Assists verteilt. Sehr foulanfällig, hat 4 Fouls gehabt. Trotzdem, der Typ ist immer dafür gut. Er hat in den letzten Minuten einen ganz krassen Alley-Oop gehabt. Der bringt immer so Energie ins Spiel, wenn er eine gute Aktion hat, der pusht seine Mitspieler und so ein Energizer, der bringt seinen Spielern halt auch die gewisse Energie mit. Und wer für mich auch noch ganz wichtig war Aaron Dornekamp mit 9 Punkten, 6 Rebounds und 5 Assists. Ein richtig starkes Spiel gemacht. Und dazu kommt noch, eigentlich muss man dazu nicht mehr sagen, Frankfurt holt 16 Offensiv-Rebounds zum Vergleich zu Bayern mit 12 und zwingt Bayern zu 17 Turnover. Im Vergleich dazu hatte Frankfurt nur 10. Das mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Bayern war viel zu nachgiebig mit dem Ball umgegangen und viel zu viele offensive Bretter zugelassen. Obwohl man, das überrascht mich ein bisschen, obwohl man eigentlich die größere Rotation hat. Also man hat die größeren Spieler, John Bryant, Stimac, Savanovic, Jagler, alle Spieler, die sehr stark im Rebounding sind. Dennoch lässt man sich, oder gibt man 16 Offensiv-Rebounds ab. Ich glaube, das war der entscheidende Faktor, warum.
Ja, die haben auch in der Übertragung das Spiel gewinnen konnte. Ja, die haben auch während der Übertragung gesagt, dass bis jetzt jedes Spiel von dem Team gewonnen wurde, was die Rebound-Battle gewonnen hat. Und auch dieses Mal wieder. Frankfurt 34 Rebounds und München nur mit 31. Das Problem ist sicherlich, fängt eigentlich alles mit der Defense an. Die Frankfurter konnten im Prinzip penetrieren, aus dem Pick-and-Roll heraus, sind immer irgendwie in die Zone gekommen, konnten immer irgendwie durchstecken und dann kollabiert die Defense, dann muss zusammenziehen, es muss geholfen werden und dann sind die Zuordnungen einfach nicht hundertprozentig klar. Und dann kann jemand, der so athletisch ist wie Morrison, springt halt einfach rein und holt einen Rebound. Und ja, wenn du deine Leute vor dir halten kannst einigermaßen, ja, dann weiß auch die Defense als Gesamtkonstrukt, die kann damit rechnen ungefähr, was für Würfe kommen. Okay, der und der wird jetzt zur Seite abgedrängt. Wir sehen, da ist die Hilfe. Okay, da wird der Ball ungefähr bleiben. Und jetzt kommt ungefähr ein langer Wurf und man kann sich positionieren für den Rebound und man kann ihn gut kontrollieren. In dem Moment, wo Penetration zugelassen wird, wo der Pfahl ins Fleische der Fleische der Defense kommt, dann sind alle Wetten erstmal gecancelt. Ja, dann muss jeder erstmal irgendwie übernehmen und zusehen, wer an wen rangeht. Und
es gibt jetzt auch mindestens 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, genau. Catching. Und dann ist Rotation und dann stimmen auch die Rebounds nicht mehr. Die haben auch eine Zeit lang Zone gespielt. Das hilft natürlich auch nichts für die Rebounds. Und ja, also ich denke, alles steht und fällt mit der Bayern Defense, wenn sie am Perimeter einfach nicht die Penetration verhindern können, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer. Und deshalb hoffe ich auch einfach, dass wir vielleicht ab Spiel 3 eine stärkere defensive Lineup sehen. Micić, Djedovic, Taylor und so. Und auch ein Cavell, ja, wenn er eingebettet ist mit 3, 4 anderen guten Defensivspielern, dann funktioniert das ja. Aber wenn du so eklatante Lücken hast, jetzt, ich sag mal, ein Schafazik Benzing oder wenn du halt einen Savanovic, jedes Mal, wenn du gegen Savanovic in Pick and Roll spielst, da kann ich dran vorbeiziehen, ja. Jetzt mal ohne Mist. Der Mann hat keine laterale Schnelligkeit. Und ja, also ich denke, das ist das Hauptproblem. Wenn sie hier ein bisschen Abhilfe schaffen, wird es auch besser. Was mich auch noch gewundert hat, ist, dass sie doch teilweise sehr, sehr hart hedgen. Das heißt, dass der Verteidiger des Blockstellers, meistens Center oder Power Forward, einer der großen, kurz mit rausgeht, um den Ballführer, den angreifenden Ballführer, also den Point Guard, ich sag mal jetzt einen Justin Copps beispielsweise, kurz mit unter Druck setzen. Das heißt natürlich auch, dass der abrollende Mann erstmal nicht verteidigt wird. Ja, dann muss natürlich die Hilfe kommen und die ganze Defense muss rotieren und dann muss der eigene Große, also John Bryant oder Savanovic oder wer auch immer, muss wieder dann schnellstmöglich zurück zu seinem eigenen Mann. Aber die haben halt einfach nicht das Potenzial. Also die Bayern haben einfach nicht das Personal, nicht das Potenzial. Die haben einfach nicht das Personal dafür. Ja. Wenn ich mir die Leute angucke, Jagler, Bryant, Savanovic oder auch Stimac, die sind alle jetzt nicht die schnellsten, athletischsten, dass die so ein aggressives Verteidigungsschema über 40 Minuten durchhalten würden. Also aber ich denke, da sollte man natürlich einfach mal den Weg einfach weiter zurückfallen lassen und lieber sagen, okay, ja, wenn du mir den langen Zweier reindrückst, dann drückst du mir rein, aber dafür beschütze ich die Zone und lass halt die Penetration nicht zu.
Aber man muss natürlich der Offensive auch eine Option lassen. Also du kannst nicht alles verteidigen, wenn Bayern sagt, sie hätten jetzt... Sie hatchen jetzt raus, du hast halt mit Justin Copps, Sean Armand immer wieder Spieler, die das Potenzial haben, um den Pick rumzugehen und sofort den Dreier zu schießen und den auch hochprozentig zu treffen. Gibst du ihnen den Wurf? Ich wäre auch eher dafür, dass man sagt, okay, ich geb den Wurf ab. Eine Mannschaft trifft nicht über eine Serie hinaus, kommen wir wieder zu der Oldenburg-Alba-Serie, eine Mannschaft trifft nicht über 5 Spiele 50% von der Dreierlinie. Also entweder du hedgst raus und nimmst dem Gegner so die Option, gleich den Wurf anzubringen, aber wenn du einen Spieler hast, der so stark abrollt wie Morrison, der dann auch auf Ringhöhe oder auf Ringniveau abschließen kann, ist es natürlich schwierig, wenn du einen Spieler hast wie Copps, der den Wurf gleich hinterm Pick nehmen kann oder den Ball auch in die Zone bringen kann zu einem Morrison. Da war es schwierig, damit kam Bayern überhaupt gar nicht zurecht.
Jannis, was hast du, hedgen oder droppen?
Naja, sowas ist ja immer situationsbedingt. Ich finde, da kann man keine pauschale Lösung finden. Aber ich würde darauf auch gerne nochmal eingehen, was Marcel gerade gesagt hat. Das ist vor allem, ich meine, Bayern hat Spiel 1 gewonnen, weil sie im vierten Viertel einfach alles getroffen haben. Ich glaube, es war ein 5-von-6 Dreier. Und das hat letztendlich den Unterschied gemacht. Frankfurt hat gestern gewonnen, weil sie einfach unglaublich gut getroffen haben, als es wichtig war. Und da hast du einen Quantis Robertson, der, ich glaube, 2, 3 Dreier in Folge trifft. Ein Justin Copps, der Würfe aus der Mitteldistanz trifft. So, es kam einfach sehr viel zusammen. So. Und dann gewinnst du ein Spiel. Aber jetzt ist die Frage, was ist Frankfurts Ziel? Will Frankfurt diese Serie tatsächlich eine Chance haben? Dann können sie nicht darauf vertrauen, dass sie ihre Dreier treffen. Dann müssen sie zum Korb gehen. Und dann ist ein Spieler wie Mike Morrison, den Marcel gelobt hat, extrem wichtig. Und aus diesem Grund würde ich gerade Mike Morrisons Leistung gestern ein Stück weit abstufen. Und zwar, ich meine, dein Starting Center fällt aus. So, auf einmal muss Frankfurt viel Smallball spielen, beziehungsweise entscheiden sich viel Smallball zu spielen. Und können Bayern auch damit ärgern. Und dennoch ist Mike Morrison letztlich der einzige etatmäßige Center oder zumindest der erste etatmäßige Center vor Johannes Richter. Und dann kann es nicht sein, dass der in 18 Minuten 4 Fouls kriegt. So, da muss man sich einfach ein bisschen zusammenreißen. Und das waren blöde Fouls dabei. Das waren jetzt nicht nur Situationen, in denen das Foul die einzig mögliche Lösung gewesen wäre. Und deswegen denke ich, dass wenn Frankfurt jetzt auch noch im weiteren Verlauf der Serie eine Chance haben möchte, Bayern zu schlagen, nochmal, vielleicht sogar noch zweimal, dann sind es gerade Spieler wie Mike Morrison, auf die es ankommen wird. Und dann muss man gucken, dass man den Ball unter den Korb bringt, wenn Justin Copps müde wird, wenn Sean Armand keinen so guten Tag erwischt. Und ich denke, dass das einfach zu viele Konjunktive sind, als dass Frankfurt noch so viel reißen könnte in dieser Serie.
Gut, lassen wir die Bayern und Frankfurt jetzt mal hinter uns und gehen zur nächsten Serie. Bamberg gegen die MAP-Riesen aus Ludwigsburg. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen so eine Traumserie, weil Ludwigsburg sehr, sehr, sehr hart spielt, sehr, sehr hart verteidigt und ich eigentlich auch mal sehen wollte, aus welchem Holz die Brose Baskets in den Playoffs geschnitzt sind, wenn sie halt gegen so ein Team ran müssen. Wenn ein Defensivcoach wie John Patrick die Möglichkeit hat, komplett sein Schema in einer Serie auf einen Gegner einzustellen, wie sehr kommen die Baskets ins Straucheln? Und gut, sie führen jetzt 2-0. Gestern war es ein ziemlich schwieriges Spiel. Aber man muss auch sagen, dass Bamberg am Ende des Tages eigentlich immer eine Antwort gefunden hat auf all die Sachen, die Ludwigsburg ihnen entgegengeworfen hat. Ludwigsburg hat gekämpft bis zum Gehtnichtmehr. Die haben sich in die Verlängerung gerettet. Großartiger Dreier von DJ Kennedy, der das ganze Spiel über eigentlich abgemeldet war. Aber unterm Strich, jedes Mal, wenn Ludwigsburg irgendwie so ein bisschen Hoffnung hatte, wurden sie am Ende doch ja gecrushed von Brose. Schon eine ziemlich beeindruckende Leistung. Wie seht ihr die Sache?
Also ich bin da auch bei Micha Körner. Der hat gestern im Spiel gesagt, du hast den besten Offensivspieler der Liga in den eigenen Reihen und in den entscheidenden Phasen gibst du Spielern wie John Little den Ball oder Sean Huff den Ball. Da muss einfach DJ Kennedy den Ball öfter in den Händen halten. Und was er daraus macht, hat man gesehen, als er den Ausgleich getroffen hat, den Dreier zum Ausgleich getroffen hat. Das hat viele Emotionen freigesetzt und viel Kraft auch freigesetzt, dass man in die Verlängerung gegangen ist und dann auch bis kurz vor Schluss noch dran war. Da hat dann einfach der Faktor Ausdauer und Energie noch einen Faktor gespielt, dass Frankfurt einfach, Frankfurt sage ich schon, Bamberg die tiefere Rotation hatte und da auch mehr wechseln konnte. Ich denke, dass ich hätte gedacht, dass Ludwigsburg das Spiel gestern gewinnt. Das wäre auch meines Erachtens ihre einzige Chance gewesen, ein Spiel zu klauen. Ich glaube nicht, dass für Ludwigsburg in Bamberg was möglich ist. Deswegen glaube ich, war das gestern schon so ein bisschen so ein Vorentscheid, so ein Fingerzeig, welche Richtung die Serie gehen wird.
Ich sehe es ein bisschen anders. Also DJ Kennedy hat gestern fast 40 Minuten gespielt und gerade in der ersten Halbzeit ist es letztendlich ein 4 gegen 4, wenn Kennedy auf dem Feld steht, weil Bamberg einfach nichts tut, als ihn aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist extrem schwierig für ihn, dann ins Spiel zu kommen. Und er schaffte es ja auch in der zweiten Halbzeit nicht bis zu seinem Dreier, der letztendlich in die Verlängerung führte. Und was John Patrick stattdessen gemacht hat, ist eben, dass er über Sean Huff gegangen ist viel, dass er John Brockman ins Spiel gebracht hat. Und letztendlich war das zu wenig, weil Bamberg trotz einiger offensiven Schwächen gerade gegen Ende des vierten Viertels immer noch auf der Höhe war, wenn's wichtig wurde.
Ja, also es ist interessant zu sehen. Ja. Also ich habe mir gerade nochmal die Stats angeguckt. Wir haben Karen Johnson, 7 Punkte, 3 von 9 in 32 Minuten. Wir haben DJ Kennedy, insgesamt 14 Punkte, aber in 40 Minuten und 3 von 10 aus dem Feld. Es ist ganz klar ersichtlich, dass Brose Baskets hier gesagt haben, okay, ja, Andrea Trinchieri, das sind die gefährlichen Spieler, die nehmen wir aus dem Spiel. We shut them down. Und es ist immer wirklich interessant zu sehen, ich meine, sowas kann man immer mal sagen, aber wie es dann wirklich umgesetzt wird. Und das ist eigentlich schon ein Markenzeichen der Bamberger Defense. Eigentlich seit Beginn des Jahres schon, dass wenn sie sich vornehmen, jemanden aus dem Spiel zu nehmen, sie das auch schaffen. Und deswegen ist wahrscheinlich auch nicht nur bei uns hier, aber auch bei den meisten Beobachtern da draußen Bamberg schon Titelfavorit Nummer 1. Sie können ja einfach die erste und die zweite Option einfach so wegnehmen und zwingen dich dann halt, okay, dann muss mich eben die dritte, vierte Option schlagen. Ludwigsburg hat es hervorragend gestern gemacht, die haben gekämpft wie die Löwen. Aber am Ende des Tages hat es halt nicht gereicht. Ja, Ludwigsburg Brot- und Butterspiel ist eigentlich das 1-5 Pick and Roll, ja, Point Guard und Center. Oft Caron Johnson mit John Brockman. Das haben sie halt ziemlich gut dicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man diese Option halt nimmt, dann muss man halt immer einen Backup-Plan haben. Ja, dann muss die Offense gut genug sein, um anderweitig ihre Punkte zu erzielen. Und im Moment sehe ich noch nicht, wie A. Ludwigsburg das in dieser Serie noch schaffen kann. Besonders, weil das nächste Spiel ja, 48 Stunden nach dem gestrigen war. Also nach so einer Kraftleistung weiß ich nicht, inwiefern sie jetzt noch in der Lage sind, auswärts in Bamberg hier ein Spiel zu klauen. Also ich gehe davon aus, dass die Serie 3 zu 0 enden wird. Aber auch einfach mal in die Zukunft gedacht, für die nächsten Serien. Welche Offense von den Teams, die jetzt noch im Wettbewerb sind, ist wirklich stark genug, um diese Bamberger Defense zu schlagen? Welche Offense hat die konstant, und ich meine jetzt nicht nur einfach mal in irgendeiner Possession oder so, sondern über eine 5-Spiele-Serie hat wirklich die zweite, die dritte, die vierte Option, ist kreativ genug, um alles das, was die Bamberger Defense ihnen entgegenstellt, immer wieder zu umschiffen und immer wieder eine bessere Antwort zu finden. Ich denke, weiß ich nicht, in ihren Hochzeiten hatten die Bayern die Möglichkeit, wenn sie wirklich geschossen haben aus allen Rohren und getroffen haben, klar, dann bringen die das. Albers Offense sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Oldenburg kann an einem guten Tag sicherlich auch Bamberg schlagen, wenn die Distanzwürfe fallen und so weiter, aber I don't know. Bamberg ist für mich auf jeden Fall Titelfavorit Nummer 1.
Bin ich genauso, bin ich genau der gleichen Meinung. Also, ich denke, die einzige Offensive, die Bamberg gefährlich werden könnte, sind die Bayern, wenn sie einen richtig, richtig guten Tag haben. Die haben auf jeder Position Spieler, der das Scoring übernehmen kann. Also, da gibt es keinen Spieler, wo du sagen kannst, den nehme ich raus und dann läuft die Offense nicht, wie bei Alba oder wie bei Ludwigsburg. Ludwigsburg wurden gestern die ersten und die zweite Option genommen. Die dritte Option war dann Little, der dann das Scoring so ein bisschen übernommen hat, aber ich fand es halt dennoch schade, dass die Ludwigsburger am Ende noch gewonnen haben. Also sie hätten sich, ich hätte es denen gegönnt, dass sie sich für den Kampf, den sie aufs Parkett gebracht haben, belohnt haben. Und ich glaube auch ein Faktor für die Niederlage war auch das zweite technische Foul gegen John Patrick. Wenn es wirklich das war, was man bei der Telekom Basketball gehört hat, was er gesagt haben soll, dieses Wort, was mit M anfängt und mit Fucker endet, dann es ist schon schade für den Coach, dass er so gehen muss. Und ich weiß nicht, glaubt ihr, dass er vielleicht gesperrt werden könnte fürs nächste Spiel? Vielleicht ist ja eine Schiedsrichterbeleidigung.
Also, ja, I don't know. Also ich bin jetzt kein Lippenleser, aber ich konnte jetzt ehrlich gesagt dieses Wort auch in den Wiederholungen jetzt nicht
Das war schon
irgendwie.
ziemlich deutlich in der, in der, in
Echt?
der, in
Okay.
der, nachdem er sich vom Schiri weggedreht hat, war es schon ziemlich deutlich, dass er das
Na,
so
ich habe es
gesagt
nicht
hat.
gesehen, also ich habe auch das T nicht verstanden halt, aber gut, ich meine, wenn man es nicht hört, hört man es nicht.
Ich dachte auch, dass es eher Spekulation war von Micha Körner, der ohnehin irgendwie ein anderes Spiel gesehen haben scheint als ich gesehen zu haben scheint als ich gestern.
Aber dennoch glaube ich, dass dieses zweite technische Foul überflüssig war. Also es hätte er sich nicht geben müssen. Also wenn es jetzt wirklich das war, was ich jetzt auch vermute, das war, was er gesagt hat, dann ist es halt schade für einen Coach, sowas darfst du dir nicht leisten. Sicherlich war es aus den Emotionen heraus und aber ich glaube, dass das schon ein bisschen ja, den Mut genommen hat, sage ich mal. Also man hat danach so noch den Dreier getroffen zum Ausgleich, aber ich denke mal, mit John Patrick an der Linie, der auch so ein bisschen Emotionen mit in das Spiel bringt und der seinen Spieler auch pusht und immer viel fordert und auch auf der Seitenlinie auf und abrennt, glaube ich, dass vielleicht hätte man da noch so ein Quäntchen mehr gehabt, was dann im Endeffekt den Sieg hätte ausmachen können.
Aber wenn wir schon von dämlichen Fouls sprechen, dann müssen wir natürlich auch auf Caron Johnson zu sprechen kommen.
Definitiv, also das sein fünftes
Come on,
Foul war auch
man. Also
eine Frechheit.
die letzten Fouls, die er sich da geleistet hat, die waren wirklich sehr, sehr, sehr unclever. 20 Meter weit vom Korb entfernt. Du bist der Point Guard deines Teams. Die Leute sind auf dich angewiesen. Du weißt, dass du nur noch dass du vier Fouls hast. Da kannst du nicht einfach so einen Foul begehen. Sorry, geht einfach nicht. Naja. Und natürlich hat er ihn und John Brockman dann letztendlich auch in den entscheidenden Phasen in der Overtime gefehlt, ja. Aber gut. Bei Bamberg muss man einfach sagen, um noch auch auf die zurückzukommen, einige dieser Lineups, die halt rausbringen können, sind wirklich, wo fünf Leute werfen können. Ja, es ist ja häufig so, dass, keine Ahnung, du hast halt einen Center, da du hast halt einen Power-Forward, der jetzt vielleicht nicht der Riesenschütze ist, und dann weißt du als Verteidigung, okay, ja, der Center, der wirft vielleicht aus Entfernung bis zu 4 Meter, der Power-Forward vielleicht, keine Ahnung, 5, 6 Meter, und die anderen können Dreier werfen. Also sag ich mal so das traditionelle Bild ein bisschen. Aber Bamberg, ja, wenn die beispielsweise mit Theis auf der 5 spielen, ja, da ist ein Robinson, Strelnix, Wanamaker, so eine 3-Guard-Lineup, mit dem die noch spielen, das sind 5 Leute, die wirklich von jedem Spot auf dem Feld gefährlich sind. Das heißt, du kannst einfach nicht helfen, wie du sonst helfen würdest. Ja, normalerweise würdest du sagen, okay, ich lasse jetzt den stehen, ja, weil ich jetzt den gefährlichen Center schnell mal doppeln möchte. Das geht einfach nicht. Haben wir auch gestern wieder gesehen, Daniel Theis hatte, glaube ich, genau 17 Punkte, knapp 60% Wurfquote, Effektivitätswert von 20, das sind alles Team-Highs. Ja. Und ja, wenn du halt 5 Leute hast, die scoren können, von jeder Position auf dem Feld, dann ist es fast unmöglich für eine Verteidigung, das konstant über 40 Minuten und schon gar nicht über eine 5-Spiele-Serie effektiv zu verteidigen, meiner Meinung
nach. Ja, noch wichtiger. Ja, Janis, bitte.
War ja auch gerade in der Serie klar, dass Ludwigsburg das nicht in der Offensive gewinnen wird, wenn sie es gewinnen können. Dass sie vor allem defensiv stark sein werden. Und ich finde, das zeigen sie auch. Also Bamberg, die ja wirklich in der regulären Saison eine richtig gute Offensive gespielt haben, tickt jetzt in den ersten beiden Spielen noch nicht auf so hohem Niveau. Sie treffen ihre Dreier nicht, ich glaube, beide Mal nur knapp über 30%. So, aber die haben dann eben diese Spieler, diese Tiefe im Kader, dass eben, wie du sagst, ein Daniel Theis in Spiel 2 30 Minuten spielt und 17 Punkte macht und seinen Job auch über weite Teile des Spiels defensiv auch gut macht. Und im ersten Spiel war es vor allem Robinson, finde ich, der Bamberg unglaublich viel gegeben hat. Und so hast du eben immer einen Spieler, der wenn Wanamaker einen schlechten Tag hat, wenn Thompson seine Dreier nicht trifft, wenn Strelnix vielleicht ein bisschen blass bleibt, hast du immer noch 1-2 Spieler von der Bank, die ohne Probleme einspringen können. Und das macht diesen Kader so, oder dieses Team so unfassbar gefährlich und für mich auch zum absoluten Titelfavoriten.
Also für mich war das, was ich eben bei Ingo noch anschließen wollte, es ist ja nicht nur die Gefahr, dass jeder Spieler in der Lage ist, sich den Wurf zu kreieren oder zu treffen, sondern auch jeder Spieler in der Lage ist, noch den Extrapass zu spielen. Also wenn du jetzt die 3-Guard-Line-Up nimmst, was du eben angesprochen hast mit Strelnix, Wanamaker und Devon Robinson, dann hast du vielleicht noch einen Miller oder einen Thompson dazu und einen Theis oder einen Buckwell, die alle noch in der Lage sind, noch den Pass nach draußen zu spielen und nochmal den freien Mann und nochmal den freien Mann zu finden. Und das macht Bamberg absolut unberechenbar.
Gut. Bonn-Ulm. Von allen als sehr enge Serie vorhergesagt, 3-2, 2-3. Erfüllt es die Erwartungen von euch?
Absolut.
Okay, gut. Fight. Let's go.
Janis, ich lasse dir den Vortritt.
Ich wollte starten, ich hatte nicht Nein gesagt. Es erfüllt schon meine Erwartungen. Also ich bin davon ausgegangen, dass die Teams einfach ihre Heimspiele gewinnen und dass dann Spiel 5 sehr hart umkämpft wird. Dass jetzt die ersten beiden Spiele an die Auswärtsteams gingen, ist für mich eher eine überraschende Wendung, aber durchaus schön anzusehen. Vor allem Spiel 2 war fürs Auge sehr, sehr schön, weil einfach die Dreier gefallen sind. Wo es aber gar nicht playoff-tauglich ist, ist vor allem die Defensive, gerade auf Ulmer Seite. Da hatten wir, Ingo, ja auch schon etwas länger drüber geredet.
Ja, Ulm vor allen Dingen, und ich glaube, das muss man auch einfach mal sagen, in Person von Per Günther ist die Ulmer Defensive einfach nicht playoff-tauglich. Man muss sich einfach nur mal Per wirklich über 30 Minuten oder so angucken. Es gibt eigentlich keinen Screen, in den er nicht hängen bleibt. Er ist eigentlich immer einen Meter hinter seinem Mann irgendwie. Und das, ich meine, nicht umsonst hat Bonn, glaube ich, 52% oder 58% oder so im zweiten Spiel getroffen. Die lassen, ich glaube, über die gesamte Serie lässt Ulm fast 50% Trefferquote zu. Ich meine, damit gewinnt man nicht in den Playoffs.
Ja, und Bonn hatte 55% aus dem Zweierbereich und 48% aus dem Dreierbereich. Das ist schon eine krasse Zahl.
Ja. Und ich sag mal, in der gesamten Serie, warte mal, ich habe halt die Stats hier. Ulm lässt zu 55% aus dem Zweier, 35% aus dem Dreier und insgesamt 48% Trefferquote durch Bonn. Ja, das ist. Und es fängt mit dem Point Guard an. Wirklich, Bonn nutzt diese Schwäche eiskalt aus. Die gehen jedes Mal mit Gino Lawrence, attackieren die Per Günther im Pick and Roll. Ja, natürlich, Tim Ulbrecht, er muss, also Ulm spielt es halt so, dass er halt schon ein bisschen weiter zurückhängt und zumindest die Penetration zu stoppen, also jetzt nicht hart raushatcht, aber nichtsdestotrotz, wenn dein Mitverteidiger, in dem Fall der Point Guard, im Block hängen bleibt und einen Meter hinter seinem Mann zurückbleibt, da hat man als Verteidigung nicht mehr so viele Optionen. Also deswegen kam es auch immer wieder zu diesen Kick-Out-Situationen, wo halt der penetrierende Spieler, Lawrence häufig, dann den Ball auf den Flügel kickt und offene Dreier da sind. Ja, besonders, also Bonn hatte Probleme, die im ersten Spiel zu treffen, besonders im entscheidenden vierten Viertel. Ich glaube, alleine André Mangold hatte glaube ich, drei offene Dreier in dem vierten Viertel, die er nicht getroffen hat. Bezeichnend war auch der letzte Wurf aus der Ecke. Ich glaube, Steve Achalski war es. Auch ein Dreier, der nicht reingegangen ist. Okay, dann kann es schon mal sein, dass halt auch Ulm dieses Spiel gewinnt. Aber ich glaube, wenn man sich einfach von den Spielanlagen die beiden Teams miteinander vergleicht, weiß ich nicht. Also Bonn ist Ulm deutlicher überlegen, als ich es eigentlich am Anfang der Serie erwartet hatte. Ich denke, realistisch wäre wahrscheinlich ein 3-1. Vielleicht wird es auch noch ein 3-1. Vielleicht sogar hätte man denken können, auch ein 3-0. Als ich die ersten drei Viertel gesehen hatte von Spiel 1, dachte ich mir, okay, wie will Ulm überhaupt ein Spiel gewinnen mit dieser Defense?
Also ich sehe das nicht so deutlich wie du. Ulm ist immer für einen guten Tag zu haben, genauso wie Bonn. Aber was Bonn macht und was ich ziemlich beeindruckend finde, und da muss ich jetzt die Eugene Lawrence nochmal ansprechen, der Typ ist einfach ein Koloss, also mit knapp 100 Kilo und im Vergleich dazu Per Günther, das ist David gegen Goliath eigentlich. Und Günther hat dem halt echt wenig entgegenzusetzen. Und Eugene Lawrence, bei dem ist immer auch so ein bisschen, er zieht hart zum Korb, penetriert und geht zum Korb, will Korbleger ansetzen und steckt dann nochmal durch oder nochmal nach draußen oder findet nochmal den freien Mann. Und es zeigen auch seine Zahlen. Also jetzt im Spiel 2, 6 Assists, 15 Punkte. Es ist so ein Mismatch. Er hat auch ein Team-High von 29 Minuten gespielt. Das ist so ein Mismatch, was Bonn konsequent ausnutzt und dem hat Ulm, glaube ich, wenig entgegenzusetzen auf der Point Guard-Position. Auch ein Klobuchar, der auch Point Guard spielen kann, sehe ich da nicht in der Lage, wie Eugene Lawrence körperlich da irgendwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass die Serie schon, also die beiden Mannschaften schon eher auf Augenhöhe sind, als dass du, also ich sehe es nicht so wie du, dass du jetzt die Serie so eindeutig beschreibst. Ich glaube, die Mannschaften befinden sich schon eher auf Augenhöhe, aber dennoch würde ich da eher mit Bonn gehen als mit Ulm, weil ich glaube, dass Bonn da den ausgeglicheneren Kader hat und Eugene Lawrence, der da schon ein entscheidender Faktor ist in der Serie.
Ich würde tatsächlich nach wie vor mit Ulm gehen, auch in 5 Spielen. Defensiv ist das zu wenig, aber ich denke, die werden sich ein bisschen fangen, weil man auch gerade von Jakob Klobuchar noch nicht das gesehen hat, was er zu leisten imstande ist defensiv. Und vor allem, weil ich denke, dass sie die abgeklärtere Offensive haben und so das Pick and Roll zwischen Günther und Ulbrecht, das in der regulären Saison so gut funktioniert hat, das haben wir noch nicht mal gesehen und das reichte trotzdem relativ locker für den Sieg in Spiel 1. Und ich denke, dass sie offensiv einfach mehr im Köcher haben, weil Bonn über die letzten Saisonwochen und gerade in Spiel 1 einfach auseinanderzubrechen schien, als das Spiel auf der Kippe stand. Und ich habe da doch irgendwie noch ein bisschen mehr Vertrauen in Per Günther, seine Führungsqualitäten und auch in Thorsten Leibenhardt, dass Ulm offensiv in der Lage wird, die Bonner Defensive, die deutlich besser aussieht als die der Ulmer, zu schlagen und dass sie so dass jetzt vielleicht Bonn sein Heimspiel gewinnt, Ulm sein Heimspiel gewinnt und dann Ulm tatsächlich noch eins klauen kann. Also könnte ich mir durchaus vorstellen.
War nicht irgendwie auch mal darüber berichtet worden, dass Günther irgendeine Verletzung hatte oder so, irgendein Oberschenkel oder so ein Kram?
Habe ich nichts mitbekommen.
Er hat auf jeden Fall, er hat seine Spielzeit vor allem im vierten Viertel ist doch sehr gering. Also ich hab jetzt keine Zahlen, aber ich meine mich zu erinnern, dass er doch sehr lange Phasen auf der Bank saß. Ich habe jetzt aber nichts
dazu gesehen. 60 Minuten im ersten Spiel insgesamt und im zweiten Spiel jetzt 22 Minuten. Aber also Playoff Günther ist im Moment hinter jeglichen Erwartungen. Er ist, glaube ich, 5 von 14 aus dem Feld. Im zweiten Spiel hat er jetzt 10 Punkte gemacht, im ersten Spiel 8 Punkte.
Er hat im ersten Spiel den Sargnagel.
Ja, den Sargnagel. Aber dafür hat er auch wirklich 39 Minuten lang totale Grütze gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und war natürlich bezeichnend, dass er den dann trifft, den entscheidenden, den Dagger.
Da bist du ganz rigoros.
Ja, aber ich glaube, unterm Strich, wenn man sich jetzt wirklich mal, wenn man jetzt das Ergebnis außen vor lässt und sich einfach nur den Prozess anguckt, war er in diesem Spiel ein Minusspieler. Er hat so viele Punkte selbst zugelassen, entweder jetzt durch direkt oder indirekt, indem er halt jedes Mal seinen Mann hat vorbeigehen lassen, der dann durchstecken konnte auf Dreierschützen oder auf einen Big Man. Ich denke, unterm Strich in dieser Serie, wenn man es einfach mal neutral betrachtet, war wahrscheinlich sogar Jaka Klobuchar der bessere Point Guard für Ulm. Ja, so würde ich mich jetzt ein bisschen mal aus dem Fenster lehnen. Und damit meine ich jetzt nicht offensiv. Auch wenn es offensiv wahrscheinlich auch stimmen würde, hat 15 Punkte jetzt gehabt im ersten Spiel war das. Sondern vor allem, wenn man defensiv sieht. Die Ulmer müssen eine Möglichkeit finden, Bonn die Zone zu verwehren. Bonn hat eigentlich in jedem Angriff, hat es immer geschafft, in die Zone zu kommen. Ja, und wenn halt ein Spieler wie Eugene Lawrence irgendwo Freiwurflinie und darunter sich auffällt, einfach nur auffällt. Ja, er muss nicht abschließen, was auch immer. Aber wenn ein Spieler da ist, das ist wie ein Pfahl im Fleische, da hast du als Defense schon irgendwie verloren. Und da ist das muss Ulm irgendwie abstellen, dass man halt die Leute einfach so da reinmarschieren lässt. Bis jetzt habe ich nicht gesehen, deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch und ich denke, am Ende des Tages, klar, rein von den Stats her sind wahrscheinlich beide Teams sehr, sehr ähnlich. Aber was bringt es dir, wenn in jedem Spiel das eine Team 5 oder 10% besser ist als das andere, dann ist es immer noch ein 3-0 am Ende des Tages. Und ich denke, unterm Strich ist Bonn halt ein bisschen stärker, weil sie in der entscheidenden Phase doch einfach auch ein bisschen besser verteidigen können und Stops produzieren können. Deshalb denke ich eigentlich schon, dass Bonn die Serie gewinnen wird. Allerdings natürlich, klar, wenn Ulm einfach mal einen Bombentag hat und alle Dreier raushaut und vielleicht auch mal Will Clyburn irgendwie mal aus seinem Tiefschlaf hervorkommt, kann es schon was werden. Ja, vielleicht ist so Per Günther wirklich verletzt, kriegt hier ständig Physiotherapie und wird besser und auf einmal sieht die Sache schon ganz anders aus und meine Aussage wird mir irgendjemand in 5 Tagen hinterherwerfen und mir auslachen.
Gutes Schlusswort,
ja. Über eine Stunde haben wir schon gequatscht hier. Hat mich sehr gefreut, Jungs, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Gleichfalls, danke.
Dass wir die erste Runde der Playoffs zumindest mal einordnen konnten. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das im Laufe der Playoffs auch weiterhin noch machen können. Heute Abend Alba gegen Oldenburg wird wieder ein super spannendes Spiel und natürlich ein entscheidendes Spiel für die Serie. Und vielen Dank, Alemann. Und,
danke auch.
Danke für die Einladung, ja.
Bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.
Ciao. Ja.
Danke fürs Downloaden des Give & Go Podcasts. Für weitere Folgen und neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.giveandgobasketball.de, folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.